Der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen.
Jetzt pressiert's aber, um mal einen schönen alten Ausdruck wieder in die Welt zu setzen. Der NetBib-Podcast 64 kommt mit etwas Verspätung, dafür aber mit randvollen Themen und wie versprochen mit dem Schwerpunkt, und der beschäftigt sich mit der Frage, ob man anonym bloggen soll oder nicht. Darüber hinaus waren wir in der letzten Woche sehr Web 2.0 lastig. So ging es unter anderem über die Frage, ob man RSS-Spielereien in Katalogen braucht, ob Bibliotheken RSS-Feeds anbieten sollten oder nicht. Und dann war da noch der Start der Lektion 5 von 13 Dinge, die online ging. http://13dinge, 13 als Zahl und dann Dinge klein zusammengeschrieben. .wordpress.com ist das Blog, 13dinge.wordpress.com. Das ist das Blog, wo Sie noch in einen Kurs einsteigen können, der Sie mit einigen nützlichen Web-Applikationen bekannt macht. Und noch ist es Zeit dazu, ist ja erst Lektion Nummer 5. Am Mikrofon in dieser Woche darf Sie wie immer Christian Splies begrüßen und dann legen wir jetzt mal schon einen Zahn zu. Die Stadtbibliothek in Straubing befindet sich im historischen Salzstadel. Dort werden 72.000 Medien zur Ausleihe angeboten. Außerdem gibt es die Jugendbibliothek Blue Orange, die Infobörse 55+, ein Lesecafé mit einem umfangreichen Zeitschriften- und Zeitungsangebot und den Agnes-Bernauer Lesegarten. Neben der Hauptstelle im Salzstadel gehören die Stadtbibliothek Ost sowie 4 Schulbibliotheken zum Bibliothekssystem dazu. Und seit kurzem gibt es in der Stadtbibliothek Straubing auch einen Blog, aus dem ich gerade diese Fülle an Informationen entnommen habe. Es ist zudem auch das erste Blog einer öffentlichen Bibliothek in Bayern und wie ÖBIB Online berichtet, erfreut es sich schon großer Beliebtheit. Die Statistik verzeichnet bis Mitte Oktober 762 Aufrufe, auch erste Kommentare sind bereits eingegangen und werden nach Moderation durch das Bibliotheksteam veröffentlicht. Interessant ist auch die Referenzliste der weiterleitenden Webseiten. So zahlt sich eine Kooperation mit der Verlagsgruppe Straubinger Tagblatt aus. Die Kollegen in Bayern sind nämlich auf ein ganz cleveres Angebot gekommen. Die haben nämlich einen Werbebanner auf den Seiten des Straubinger Tagblatts geschaltet, um auf das Angebot aufmerksam zu machen. Sehr naheliegende Idee eigentlich. Das NetBib-Team wünscht den Kollegen und Kolleginnen in Bayern dann mal viel Spaß beim Bloggen. Die Stadtbibliothek in Gießen wird ihr Serviceangebot nach dem Umzug ins Rathaus erweitern. Montags bleibt die Bibliothek zwar wie bisher geschlossen, dafür werden aber die Öffnungszeiten an den anderen Tagen verlängert. Ausgebaut werden soll zudem das Online-Angebot. Kunden und Kundinnen in Gießen sollen also demnächst auch von zu Hause aus im OPAC recherchieren können. Im Visier ist zudem eine Vertiefung der Kooperation mit der Volkshochschule. Geplant ist, dass Lehrer in der Bibliothek unterrichten können sollen. Momentan sind zudem die Termine für die Führungen wegen des Platzmangels in der alten Bibliothek beschränkt. Auch das soll sich nach dem Umzug ins Rathaus ändern. SPD und Grüne monierten allerdings, dass die Öffnungszeiten bis 18 Uhr zwar schön und gut seien, wer allerdings bis 19 Uhr arbeiten müsse, hätte keine Möglichkeit, Bücherei zu besuchen. Bibliotheksleiter Guido Krell wies darauf hin, dass für berufstätige Menschen, die länger als bis 18 Uhr arbeiten müssten, der Samstag gedacht sei, da ist die Bibliothek dann bis 13 Uhr geöffnet. Grundsätzlich verfüge die Stadtbibliothek bereits heute über die längsten Öffnungszeiten in Hessen, gemessen an der Zahl des Personals. Wofür werden eigentlich Mahngebühren verwendet? Und wie kommen die Sätze für diese Gebühren eigentlich zustande? Zumindest die erste Frage kann der Standard beantworten. Die Zeitung hat sich nämlich in der Universitätsbibliothek in Wien umgesehen und dort mal nachgefragt. Die Mahngebühren sollen dem Leser ja indirekt wieder zugutekommen, sagte Birgit Kopau von der Unibibliothek Wien gegenüber dem Standard. Sie werden für verschiedene Sachen genutzt, zum Beispiel für den Ausbau des elektronischen Angebots. Jetzt kürzlich haben wir eine neue Datenbank erworben, die zum Teil aus den Einnahmen der Mahn- und Überschreitungsgebühren finanziert worden ist. Außerdem haben wir unsere Öffnungszeiten verlängert. Auch Kosten der Mitarbeiter werden aus diesem Pool bezahlt. Fehlt jetzt nur noch die Antwort auf die Frage, wie diese Gebühren nun zustande kommen. Wer setzt die Höhe fest und nach welchen Kriterien? Aber das ist offenbar ein Prozess, den auch der Standard nicht erforschen konnte. Denn Anfang Oktober wurden die Mahngebühren an sämtlichen Universitätsbibliotheken Österreichs angehoben. Wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, kann Birgit Koper von der Universitätsbibliothek in Wien nun nicht sagen. Seit Anfang des Wintersemesters beträgt jedenfalls die Mahngebühr an der Wiener Uni-Bib 2 Euro und die tägliche Überschreitungsgebühr 20 Cent. Gemahnt wird insgesamt 3-mal, wobei sich zum Beispiel an der Universitätsbibliothek in Klagenfurt die Mahngebühren von Mal zu Mal erhöhen. Überschreitungsgebühr fällt für jeden überzogenen Tag an. Immerhin wissen wir jetzt nach dem Standard, die normale Gebühr für eine Überziehung beträgt um die 5 bis 10 Euro. Dass jemand über den Kaufpreis des Buches hinauskommt, ist sehr selten. Allemal billiger ist dann ja auch eh der Kauf. Und naja, manchmal findet man das Exemplar dann ja auch auf den Flohmarkt. Oder vielleicht auch per Bookcrossing. Wer weiß das schon? Es wird leider viel zu oft vergessen, dass die Kataloge für die Nutzer und Nutzerinnen attraktiv und leicht zu bedienen sein sollen und nicht für die Bibliothekare oder die Bibliothekarinnen. Ein Zitat von Edlef Stabenau, der über die Erfahrungen von Oliver Flimm in Köln berichtet. Dort gibt es den KUG, den Kölner Universitätsgesamtkatalog. Einige Kollegen und Kolleginnen von Flimm stehen nun RSS-Feeds, Schlagwortwolken und den Dingen, die einen OPAC 2.0 nun eigentlich auszeichnen, sehr skeptisch gegenüber. Denn, so Oliver Flimm in seinem Blog RSS-Feeds für Neuzugänge, neumodischer Schnickschnack, den sowieso niemand nutzt. Tagging machen wir ja eh besser. Literaturlisten zu subjektiv. Wikipedia, unwissenschaftliches Teufelswerk und schließlich Coverbilder. Wer braucht denn Coverbilder? Kein Mensch. Deswegen gibt's jetzt den KUG Lite mit weniger Teufelszeug, einer Oberfläche, die dem alten OPAC 1.0 ähnlich ist. Ohne User-Generated Schnickschnack also. Oliver Flimm berichtet, dass auch schon an einer neuen Generation des KUGs gearbeitet wird. The Next Generation kommt also. Wenn Sie schon mal darauf einen Blick werfen wollen, können Sie das gerne tun. Wir haben den Artikel natürlich wie alle Artikel in diesem Podcast in der Themenübersicht gelinkt und verlinkt. Dass User-Generated Schnickschnack übrigens gar nicht so überflüssig ist, beweist die Tatsache, dass eine sehr rege Diskussion der NetBib-Leser in den Artikelkommentaren zu dieser Thematik eingesetzt hat. Müssen oder sollen Bibliotheken RSS-Feeds anbieten? Diese Frage knüpft nahtlos an das vorherige Thema an, aber die Sichtweise ist dann doch eine etwas andere. Die Lektion Nummer 5 der 13 Dinge ist online gegangen. Ich wiederhole gern nochmal die URL http://13/dahinter-kleingeschrieben-zusammen.wordpress.com/13dinge.wordpress.com. Und diese Lektion beschäftigt sich mit RSS an und für Bibliotheken. Einer der Teilnehmer des Online-Kurses namens Widerspenst begründet sein Nein zu RSS in seinem Blog und in den Kommentaren des Blogs dann nochmal wie folgt. Wenn ich mir aber meine Bibliotheken vor Augen rufe, mir vorstelle, wie der Inhalt der Feeds aussehen könnte und mir dann noch Gedanken zur Frequenz mache, komme ich zu dem Schluss, dass ich mir die Informationen nicht über den Feed wiederzukommen lassen, sondern sie mir selbst besorgen würde. Ein Feed hat einen großen Nachteil. Es handelt sich dabei um eine einseitige Kommunikation. Man weiß nicht einmal, wie viele Menschen ihn lesen. Geschweige denn wer, während man Ersteres bei einer Mailingliste oder einer Webseite ziemlich gut feststellen kann. Ich glaube aber, dass das Wissen um die Empfänger entscheidend ist für die konsequente Fortführung eines Kommunikationssystems. Und deshalb glaube ich nicht, dass RSS in Bibliotheken für einen benutzerfreundlichen Service sinnvoll genutzt werden wird. Die anregende Diskussion zu diesem Thema finden Sie im Blog von Widerspenst und das haben wir in der Themenübersicht dieses Podcastes verlinkt. Kommen wir jetzt zum Schwerpunktthema dieses Podcastes. Es gibt manchmal gute Gründe dafür, dass man selbst seinen Blog anonym betreibt. Vielleicht, weil man den Job nicht schaden möchte. Vielleicht, weil man zuerst mal ausprobieren möchte, wie das mit dem Bloggen so geht. Vielleicht, weil man als anonymer Blogger in eine Rolle schlüpft, in der sich die Dinge besser sagen lassen. Stellt sich nur die Frage, soll man denn nun anonym bloggen oder eher nicht? Das Posting des Anstoßes war ein Beitrag der oder des Lonely Librarian. Dieser oder diese betrachtete die Diskussion in der amerikanischen Bibliobloggosphäre und machte sich dann so ihre oder seine eigenen Gedanken. Anonyme Blogs dagegen haben wesentlich weniger Gewicht, so die Meinung eines Bloggers da drüben, da man hier automatisch annimmt, dass die betreffende Person eigentlich nicht wirklich zu den Ansichten und Meinungen stehen will. Warum also anonym bloggen? Zum Beispiel, weil man Angst um seinen Job hat? Und das würde natürlich die Aussage, nicht wirklich öffentlich zu seinen Ansichten zu stehen, bestätigen. Schaut man sich aber ein bisschen in der Lernen 2.0 Umgebung um, dann scheint dies für viele nicht wirklich der Grund zu sein. Wie LOL auch, bloggen hier fast alle Teilnehmer anonym. Vielleicht liegt es daran, dass man als Anfänger mit dem neuen Medium noch nicht so vertraut ist, erstmal ein bisschen ausprobieren möchte, ohne sich gleich weit preiszugeben, sowieso nicht weiß, ob man das langfristig überhaupt weitermacht und ob man denen überhaupt wirklich was Brauchbares mitzuteilen und beizutragen hat. LOL zumindest geht es so. Sie ist noch nicht so weit, sämtliche Daten, Bilder etc. von sich um den Globus zu schicken. Wehrt sich auch, bis jetzt immer noch erfolgreich, dagegen, dass auf der Webseite ihrer Bibliothek neben den Kontaktdaten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch noch jeweils ein Foto geladen wird. Es entsponnen sich im NetBib dann zu diesen Gedanken von LOL, also Lonely Librarian, eine angeregte Diskussion über dieses Thema und einige Meinungen aus den Kommentaren möchte ich dann hier doch mal zu Ohr bringen. Tinius etwa meinte, dass die meisten anonym bloggen würden, ohne das Medium Blog allein ausprobieren zu wollen. Die Quote sei naturgemäß bei den reinen Tagebuchschreibern höher als bei fachlich orientierten oder thematisch zentrierten Blogs, da das Wiedererkennen als fatal empfunden wird. Allerdings, so wirft Silvia dann ein, ist doch ein rein anonymes Bloggen in Deutschland gar nicht mehr so machbar. Denn es gibt ja mit dem Telemediengesetz, zumindest in Deutschland, die rechtliche Vorgabe der Impressumspflicht. Da die wenigsten Blogs, so ihre Meinung, rein private Natur seien und insbesondere über die Kommentarfunktion einer breiten Öffentlichkeit und Meinungsbildung zur Verfügung stehen würden, träfe das leider auch hier zu. Es stünde natürlich jedem frei, sich an diese Impressumspflicht zu halten oder nicht, eine Frage der Konsequenzen. Drippdebach77 meint, dass es bei den 13 Dingen vielleicht einfach eine Sache der Gruppendynamik sei. Wenn die ersten angemeldeten anonym bloggen, kommen die folgenden vermutlich gar nicht auf die Idee, dass es auch anders gehen würde. Eine einheitliche Meinung zu dem Thema hat sich unter den Diskutanten nun nicht so richtig herausgebildet. Es überwiegt wohl die Meinung, dass man als anonymer oder pseudonymer Blogger, jetzt ist natürlich die Frage, was ist da der Unterschied, ich sehe da momentan keinen, vielleicht klärt mich ja jemand mal auf, erstmal ein wenig mit dem Medium-Blog herumspielen möchte, so als anonymer und pseudonymer Blogger. Später könne man das ja immer noch ändern. Im Endeffekt aber sollte man eines wohl klarstellen, es ist absolut in Ordnung, anonym zu bloggen, aus welchen Gründen nur noch immer. Ebenso wie es für Kurt Tucholsky legitim war, unter verschiedenen Pseudonymen Artikel zu schreiben, oder man denke mal an Robert Schumann oder andere bekannte Journalisten. Letztendlich bleibt es ganz allein die Entscheidung des Lesers, denn Vertrauen kann man sich auch bilden, ohne dass man genau weiß, wer hinter dem Avatar denn nun genau ist. Deckt. Das soll dann das Wort zum NetBib-Podcast Nummer 63 gewesen sein. Am Mikrofon wie immer Christian Schließ und ich sehe gerade, dass ich die falsche Nummer genannt habe. Das war der NetBib-Podcast 64. Mit den Zahlen haben wir es hier in letzter Zeit etwas irgendwie, habe ich so den Eindruck. Nun gut, Nitbit Podcast 64 natürlich war das. Wenn Sie mich mal aufklären wollen, ob anonym gleich pseudonym ist oder wo denn da jetzt genau der Unterschied ist, ich sehe den da jetzt wirklich nicht, dann können Sie natürlich eine E-Mail per Kontaktformular schicken. Aber Sie können natürlich auch direkt in der Themenübersicht dieses Podcastes eben halt kommentieren, ganz unten. Da gibt es das Kommentarfeld, können Sie einfach mal reinschreiben, was Sie so meinen oder denken oder was anonym und pseudonym denn nun wirklich ist. Ich glaube nämlich, und ich vertrete hier deswegen auch die Ansicht, das ist, wenn man das aufs Bloggeschehen betrachtet und bezieht, ganz eindeutig dasselbe. Denke, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Können mich ja gerne darüber aufklären, ob es nun dasselbe ist oder nicht. Dann gerne, wie gesagt, E-Mail oder Sie können auch gerne kommentieren unterhalb der Themenübersicht. Und ansonsten wünsche ich Ihnen dann noch eine wunderbare Restwoche. Das Wetter ist momentan mal so, um jetzt die Tradition aus der Inet-Bib-Liste mal aufzugreifen. Momentan hier in Duisburg gibt es einen wunderschönen, lauen Herbstabend. Ein bisschen kalt ist es. Ich werde dann auch gleich nochmal die Heizung ein bisschen höher drehen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und dann, wenn ich jetzt die Nummern richtig im Kopf habe, ist das der NetBib-Podcast 65, der da kommen wird. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und klären Sie mich doch nochmal ein bisschen auf, was anonym ist und was pseudonym. Würde mich sehr, sehr freuen.